Ja, wir haben versucht, den wirklich mal praktisch anzugreifen und dabei haben wir diverse Sicherheitsmängel entdeckt und auch gleich noch sozusagen die Werkzeuge benutzt, um zu probieren, ob man es wirklich praktisch machen kann. Und das haben wir getan und damit doch ziemlich massive Sicherheitslücken gezeigt.
Ihr habt jetzt nicht nur diesen neuen elektronischen Personalausweis getestet, sondern auch den Schweizer Swiss ID. Weshalb die beiden? Was haben die miteinander zu tun?
Die sind zwar ein bisschen unterschiedlich, denn die schweizerische Swiss ID, die ist auf so einer Smartcard in einem USB-Stick, den man in den Rechner schiebt, und der deutsche Personalausweis ist ja so eine Polycarbonatkarte. Aber technisch gibt es einige Parallelen. Vor allen Dingen aber hat die Swiss ID bereits eine digitale Signatur enthalten, die ja bei uns erst vorbereitet ist, die noch nicht so richtig zum Ausprobieren da ist. Und deshalb haben wir uns beide Projekte angesehen, weil eben auch die Signatur später in den Personalausweis kommen wird.
Ihr sagt jetzt, ihr habt erhebliche Sicherheitsprobleme gefunden. Wie sehen die denn aus?
Na, ganz praktisch haben wir beim elektronischen Personalausweis zeigen können, dass wir sowohl die PIN ändern können, diese geheime PIN, die man braucht, um eben diese Rechtsgeschäfte im Netz zu machen. Wir konnten also von einem fremden Rechner aus diese PIN ändern und gleichzeitig haben wir auch demonstrieren können, dass wir die Testanwendung, die es jetzt gibt, etwa so zum Beispiel ein Konto eröffnen oder einen Film ausleihen oder andere Rechtsgeschäfte machen, dass wir die tatsächlich praktisch mit einem fremden Rechner durchführen konnten, eben in fremdem Namen diese Verträge abschließen können. Also man könnte das Identitätsklau nennen.
Aber ihr im Chaos Computer Club, ihr habt ja jetzt doch schon ein bisschen Mühe da reingesteckt und es gibt sicher nicht so ganz so viele so gute Hacker. Muss man da nicht ein ganz schöner Tüftler sein?
Nee, man kann das eigentlich so nicht sagen. Wir haben tatsächlich geguckt, wie können wir praxisrelevant was finden, welche Werkzeuge sind wirklich hunderttausendfach im Umlauf im Netz, das sind freie Tools, die man sich runterladen kann. Da ist nicht so sehr viel Fachwissen dabei. Man muss natürlich sicherlich ein bisschen probieren. Also wir haben da auch ein paar Tage für gebraucht. Aber das ist jetzt kein Voodoo und ich würde mal sagen, dass ein Großteil der Informatikstudenten sowas hinkriegt, das ist nicht wirklich schwierig und auch nicht sehr aufwendig und schon gar nicht teuer. Gemeine Kriminelle können das auch verwenden, das ist nicht schwer.
Was heißt jetzt Identität entführen? Was kann man dann damit anstellen? Was kann dann passieren?
Der Ausweis wird ja eine elektronische Identität enthalten, eine EID, wie er in Neudeutsch jetzt heißt. Und damit soll man sich sozusagen im Netz sicher identifizieren können. Und was wir gezeigt haben, ist, dass man von einem fremden Rechner aus als Angreifer diese Identität, diese elektronische, vom Staat ausgegebene Identität übernehmen kann. Und das ist natürlich eigentlich ein relativ schwerwiegender Fall, weil wir doch in anderen Bereichen, wo wir digitale Geschäfte abschließen, da teilweise weiter sind. Wenn man etwa in den Bereich Online-Banking denkt, wo der in der Regel bessere Lösungen gibt, zum Beispiel eben diese TAN-Listen, wo man also, oder auch manche M-TAN-Listen, wo man die TAN-Listen aufs Telefon bekommt. Das heißt, die Online-Banken haben sich zum Beispiel einen zweiten Kanal überlegt, damit man eben nicht, wenn der Rechner angegriffen wird, sofort diese Rechtsgeschäfte übernehmen kann, sondern eben, ja, dass man noch einen anderen Kanal braucht und damit eine gewisse Sicherheit hat, dass nicht jemand diese Daten abfischen kann.
Ihr habt ja jetzt vor wenigen Monaten schon mal Sicherheitslücken auch gefunden, da ging es um die Lesegeräte. Spielt das jetzt auch wieder eine Rolle oder nicht?
Naja, wir haben schon einmal mit der ARD gedreht, wo wir erstmal geguckt haben, können wir eigentlich diese geheime PIN-Nummer ausspionieren. Das hat damals geklappt, aber jetzt sind wir schon noch darüber hinausgegangen. Wir haben also tatsächlich auf diesem Ausweis geschrieben. Das heißt, wir haben die PIN verändert. Das heißt natürlich praktisch für den Besitzer des Ausweises auch, er kann den Ausweis gar nicht mehr benutzen, weil er kennt ja die PIN nicht, die der Angreifer dort geändert hat. Und wir haben halt auch zeigen können, dass wir auf wirklich ein Rechtsgeschäft mit der fremden Identität abschließen können. Und für den schweizerischen Identitätsnachweis sind wir noch darüber hinausgegangen. Wir haben also auch eine rechtsverbindliche Signatur mit einer fremden Identität abgeben können, der bei uns bisher noch in der Planungsphase ist.
Wenn jetzt mein Computer aber sicher ist, ich also alle Antivirenprogramme laufen habe und ständig nach Malware schaue, ist es dann nicht doch sicher?
Nee, das kann man so nicht sagen. Man muss sich überlegen, dass so eine einfachen Trojaner, wie wir sie hier benutzt haben, heute doch sehr einfach auf die Rechner von normalen Benutzern kommen. Etwa wenn man auf einer Webseite surft oder aber natürlich per Mail, auch ein relativ häufiger Weg. Das heißt, auch wenn man relativ aktuellen Rechner hat und immer die Updates des Betriebssystems lädt, kann man sich da durchaus überhaupt nicht sicher sein, denn man ist mit diesen billigen Lesegeräten gezwungen, die geheime PIN-Nummer auf der eigenen Tastatur einzugeben. Und das macht es halt angreifbar.
Jetzt sollte der neue elektronische Personalausweis aber laut Bundesinnenministerium, ich zitiere das mal, das Vertrauen der Bevölkerung in elektronische Transaktionen steigern. Ist schiefgegangen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Und das ist auch eine unserer zentralen Messages, die wir da loswerden wollen. Uns ärgert, dass die Risiken, die hier bestehen und die auch real sind, dass die einfach nicht adressiert werden. Dass also die Bürger da in Sicherheit gewogen werden. Ja. Das heißt nicht, dass man diesen Ausweis prinzipiell ablehnen muss. Aber jeder sollte sich, glaube ich, der Risiken bewusst sein. Und der Staat, der dieses hoheitliche Dokument ausgibt, hat die Pflicht, den Bürger darüber aufzuklären. Und wenn er dies nicht tut, dann wiegt er ihn in einer falschen Sicherheit. Und dagegen wollen wir uns wehren und natürlich diese für 24 Millionen Euro gekauften Billiglesegeräte sollten nicht unters Volk gebracht werden. Die sind einfach ein Schwachpunkt.
Ihr Kollege Frank Rosengart hat ja kürzlich im Zusammenhang mit dem elektronischen Personalausweis die alte Hacker-Regel zitiert, die da sagt, kaufe nie die Version 1.0. Wenn die Bundesregierung jetzt aber nachrüstet, die Sicherheitslücken schließt, ist dann für euch alles in Butter?
Diese Sicherheitslücken sind nicht zu schließen, jedenfalls nicht so einfach, denn es sind konzeptionelle Fehler. Also man überträgt die Sicherheitsprobleme eigentlich auf den Benutzer des Ausweises. Er muss dafür sorgen, dass sein Rechner immer sicher ist und vor allen Dingen ist er haftbar zu machen. Das heißt, der Staat gibt zwar dieses Dokument aus, aber in der Haftung wird am Ende der Bürger bleiben. Man kann da eigentlich nicht so sehr viel machen. Man kann die Bürger gut aufklären. Man kann ihnen dazu raten, nicht diese billigen Lesegeräte zu nehmen, aber dennoch wird sich der einzelne Besitzer des Ausweises selber dafür entscheiden müssen, ob er diese elektronische Funktion benutzt. Das muss er nämlich nicht, ist ja optional. Das Problem daran ist nur, bezahlen wird das auf jeden Fall. Denn egal, ob man diese Funktion benutzt, die digitale Ausweisfunktion, oder nicht, den hohen Preis wird man zahlen müssen. Und hier ist auch eine Kritik. Also das ist eine plumpe Wirtschaftsförderung, die vielen Bürgern gar nichts bringen wird. Und wenn man nicht mindestens 200 Euro für den Ausweis und ein ordentliches Lesegerät investiert, hat man gar nichts davon.
Und so insgesamt mit den biometrischen Daten da drin, also digitales Lichtbild und Fingerabdruck, wenn man das machen will, also mit genau diesen Daten, habt ihr damit kein grundlegendes Problem?
Ja, natürlich. Das ist aber eine Kritik, die wir schon sehr lange geübt haben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum jetzt auch hier zwangsweise biometrische Daten erhoben werden. Denn für das frontale Gesichtsbild ist es zwangsweise. Die Fingerabdrücke sind noch optional. Und wir haben gleichzeitig ja die Entwicklung, dass der Online-Zugriff der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste auf diese Daten nochmals erweitert wurde. Das sind natürlich Probleme, die wir ohnehin adressieren wollen. Es gibt überhaupt keine gute Begründung dafür, warum es jetzt ein biometrischer Ausweis sein muss. Insofern, da gibt es eine Menge mehr Kritikpunkte. Wir haben natürlich jetzt erstmal eine technische Sicherheitslücke gezeigt. Das Gesamtkonzept ist in vielerlei Hinsicht auch noch hinterfragbar. Es gibt ja auch große Probleme bei den Meldebehörden derzeit. Die sind noch gar nicht ausgestattet entsprechend. Da gibt es auch von den Dienstleistern, die auf den Meldebehörden mit der Software umgehen können, sehr viel Kritik, denn die Software, die man dafür braucht, auf den Meldeämtern ist noch immer nicht ausgeliefert, obwohl eigentlich seit August diese Tests laufen sollen. Also das ganze Projekt ist eigentlich an vielen Punkten kritisierbar.